Der nächste Talk ist von MRQ vom CCC Aachen. Er macht gerne Sachen mit Computern und Elektronik, spielt gerne mit Robotern und beruflich beschäftigt er sich mit Signalverarbeitung. Heute wird er uns einfach anwendbare Machine Learning Methoden für das Text Embedding vorstellen.
So. Ja, hallo zusammen. Heute geht es, also bei mir geht es um Text Embedding. Und wie man es benutzt, dazu vorab, ich bin kein Profi auf dem Thema Machine Learning. Ich beschäftige mich beruflich aber mit Signalverarbeitung. Und das Praktische ist, mit den Tools, um die es heute geht, kann man Techniken der Signalverarbeitung auf Texte anwenden. Und das ist halt der große Unterschied im Vergleich zu dem, was man sonst so unter Machine Learning versteht. Nämlich oft, also das, was quasi die großen Namen macht, wie GPT oder DALI, wo dann eine Ausgabe erzeugt wird, die für den Menschen schön aussieht. Da heißt es, ist im Prinzip, der Computer versteht nicht, was reingeht, der Computer versteht nicht, was rausgeht und der Computer versteht auch nicht, was er währenddessen macht. Und im Gegensatz dazu ist Text-Embedding, erzeugt eben eine Ausgabe, also wie ich jetzt hier in der letzten Zeile zeige, erzeugt das eine Ausgabe, das ist ein Vektor von Zahlen, damit kann der Computer umgehen. Das ist im Prinzip eine Repräsentation des Eingabetextes und da kann man drauf rechnen, das funktioniert. Und wer jetzt erwartet, wer jetzt sagt, okay, ich bin eher so der Compiler-Typ, ich hätte gerne lieber einen Syntaxbaum als so Zahlen, damit kann ich nicht arbeiten, da ist ganz klar gesagt, dieser graphbasierte Ansatz, den hat man in den 70ern mit KI versucht. Das ist tot, das hat nicht funktioniert. Das kommt einfach mit der Komplexität und Mehrdeutigkeit der menschlichen Sprache nicht hinterher. So, jetzt mal vorab ein paar Begriffe. Kennt man vielleicht aus dem Studium, wer es nicht hat, für den sind die hier. Vektorraum ist im Allgemeinen einfach ein Raum, also das heißt ein Zahlenkörper, auf dem man Addition und Skalierung durchführen kann. Das heißt, es ist zum Beispiel nicht notwendig, dass man die Elemente eines Vektorraums dividieren kann. Koordinaten, ist eine Repräsentation eines Vektors. Jeden Vektor, also jedes Element eines Vektorraums kann man durch Zahlen repräsentieren. Dimensionen sind die Freiheitsgrade, vereinfacht gesagt, in dem Vektorraum. Und es gibt auch Vektorräume mit unendlich vielen Dimensionen. Und zum Beispiel der Raum der 2π-periodischen Signale. Ein Vektorraum muss auch nicht immer anschaulich auf einer Zeichenebene dargestellt werden können. So zum Beispiel die Ströme und Spannungen in einer elektrischen Schaltung, das ist auch ein Vektorraum. Da kann man auch ganz gut mit rechnen. Embedding, jetzt Begriff aus dem Machine Learning, ist ein relativ niedrigdimensionaler, dicht besetzter Vektorraum. Relativ niedrigdimensional deswegen, weil man typischerweise bei Machine Learning 10.000 Dimensionen hat und dann das Embedding ein paar hundert Dimensionen sind. Text Encoding ist die eigentliche Abbildung des Textes in den Embedding-Raum. Ich werde wahrscheinlich öfter Text Embedding als Encoding sagen, einfach weil Encoding so ein Begriff ist, der in allen möglichen Kontexten verwendet wird. Deswegen werde ich das wohl eher sagen. Zur Einordnung, künstliche neuronale Netze nehmen nur Vektoren fester Länge als Input. Das heißt, erstmal ein bisschen ungeeignet für Text. Trick ist dann, Text sequenziell einzugeben. Also Symbol für Symbol. Wenn man allerdings den Text jetzt als ASCII-Sequenz eingeben würde, wäre das ziemlich ungeeignet, weil man mit ASCII nicht rechnen kann. Also eine kleine Abweichung von einem ASCII-Wert führt schon zu einem komplett anderen Text oder ASCII-Repräsentation kann man nicht mitteln. Und die Lösung davon ist dann Tokenizing. Das heißt, man macht aus Wortfragmenten, Wortfragmente bildet man auf Zahlen ab. Das sind typischerweise so einige 10.000 Tokens, die man verwendet. Und damit macht man One-Hot-Encoding. Das heißt, diese 10.000 Tokens werden abgebildet auf einen Vektor mit 10.000 Dimensionen, der überall 0 ist, außer an einer Stelle, die dem Index des Tokens entspricht. Das ist natürlich, das ist anwendbar für, wenn es denn um Textverarbeitung an sich geht, aber wenn man im Prinzip den Text nur nutzen will, wenn man nur das nutzen will, was der Mensch da geschrieben hat, dann kommen wir zu den Embeddings. Eine der ersten Algorithmen an der Stelle war Word Embedding, gerade Word2Vec, das ist so die Referenzimplementierung. Da wird einem festen Wortschatz Embeddings zugeordnet, also ich weiß nicht, ein paar hundertdimensionale Zahlen. Und jetzt als nächster Schritt ist Sentence Embedding oder Text Embedding als allgemeines, wo dann ganzen Sätzen sind entsprechende Vektoren zugeordnet werden. Ja, Machine Learning ist sehr stark im Fluss. Also könnte man jetzt überlegen, ja, ist das denn nicht ein Thema, wenn ich mich jetzt in einem Jahr damit beschäftige, dass das schon längst wieder out ist? Würde ich in dem Fall sagen, ganz klar nein. Also der erste Vorteil ist, man hat eine sehr schmale API. Man hat eine Funktion, die nimmt einen String entgegen und gibt einen Vektor raus. Selbst wenn man jetzt sagt, hier, ich will nicht diesen Open Source Sachen benutzen, die ich hier vorstelle, sondern ich will von dem Unternehmen OpenAI ein Produkt benutzen, selbst dann ist die API genauso, lässt die sich genauso wrappen. Also jedes Text-Embedding, was kommen wird, ist String raus, String rein, Vektor raus. Dann das Grund dahinter ist dann auch, oder eine Folge ist, man kann fremde Encodings durch Basistransformation anbinden. Das heißt, angenommen, man hat schon einen sehr großen Datenbestand, der mit einem Encoding erzeugt wurde, kann man es dann das Ganze fortführen, eventuell mit einem anderen Encoding, indem man eine Basistransformation macht. Und jetzt gerade bei diesen Text-to-Image-Systemen hat man dann festgestellt, dass dieser Textverarbeitungsschritt sehr wichtig ist. Das Zitat da habe ich aus dem Paper von Imogen. Our key discovery is that generic large text models, for example T5, pre-trained on text-only corpora, are surprisingly effective at encoding text for image synthesis. Das heißt, die sagen im Prinzip, wir können nur deswegen so gut ein Panda-Bär in der Küche beim Backen malen, weil wir vorher als Text verstanden haben, also dass wir ein Programm geschrieben haben, was den Text, ich hätte gern ein Bild eines Pandas, der gerade in der Küche backt, versteht. Und deswegen gerade, weil man neulich, also es war jetzt hier im Mai, festgestellt hat, dass das ein wichtiger Schritt ist, wird das auf jeden Fall bleiben und es wird weiterhin wichtig sein. Ich werde hier eine Familie von Modellen vorstellen, die heißen S-BERT, ist von dem Autor des Originalpapers, da gibt es diese Webseite sbert.net, Siamese Bidirectional Encoder Presentation for Transformers. Wie gesagt, ich bin kein Machine Learning Profi, da gibt es natürlich ein Paper, was ich gelesen und nicht verstanden habe. Der praktische Vorteil an der Stelle ist aber ein anderer. Es ist Open Source und es gibt Open Data Modelle. Das heißt, der Code ist Open Source und die paar hundert Megabytes, die man da an Floats noch für braucht, kann man sich frei runterladen unter Apache 2 Lizenz. Ich würde sagen, der Tipp an der Stelle ist, die Lizenz ist eher frag einen Anwalt, weil diese ganze Machine Learning Sache noch nicht wirklich gerichtserprobt ist. Und es hat sich noch keiner richtig da durchgeklagt, es wird noch kein Fall vor Gericht verteidigt. Aber ich glaube, hier bei diesem Fall, bei Embeddings, ist es relativ entspannt, weil man ja kein abgeleitetes Werk erzeugt. Es wird ja im Prinzip nicht aus einem vorhandenen Gedicht ein neues Gedicht erzeugt, sodass jemand sagen könnte, okay, mein Originalgedicht ist in diesem Korpus gelandet, also habe ich daran anteilige Urheberrechte, sondern es wird eine Zahl erzeugt, die ja der ursprüngliche Autor der verarbeiteten Texte gar nicht geschrieben hat. Ja, und der andere Vorteil ist, es ist Python, es läuft auf einem ganz normalen PC, eventuell auf einer mittleren VM, also Python, Batteries included, man kann im Prinzip sofort loslegen. Und das werde ich jetzt auch zeigen. Die Datei heißt mein erstes embedding.py, das findet ihr auf der Firechance in dem Pretix. Habe ich die Datei hochgeladen. Ansonsten seht ihr sie in voller Länge auch auf dem Bildschirm. Schritt Nummer 1 ist pip install sentence transformers. Das lädt dann noch PyTorch runter, wenn ihr die neueste Version davon nicht habt. Also nochmal irgendwie so 400 Megabyte Python-Code. Also will man eventuell das nochmal getrennt installieren, die Abhängigkeiten, um nicht alles im lokalen User installiert zu haben. Und dann geht's weiter, diese Datei da. Die ersten zwei Zeilen sind im Prinzip nur Imports. Das heißt, kennt man First Python. Die dritte Zeile lädt das Modell Mini LM L6 runter. Das ist dann etwa 100 Megabyte. Die werden runtergeladen und in so bei Linux jetzt in .cache gespeichert. Wird, wenn man die neueste Version hat, nur einmal runtergeladen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass die Datei mehrmals runtergeladen wurde. Also, dass das eben nicht innerhalb von 2 Sekunden durchläuft, Zeile 3, sondern mehrere Sekunden. Dann kann man statt diesem Identifier auch den Pfad in .cache nehmen. Einfach da suchen, wo die neueste Datei angelegt wurde, und dann findet man es. Zeile 5 bis 9, da werden Sätze angegeben. Die ersten beiden Sätze sprechen über, sagen wir, Verkehrsverhältnisse. Er ist im Bus gefahren, sie ist im Taxi im Stau stecken geblieben. Beides geht um Verkehr. Danach geht es um Essen, und der Satz, in, was ich da mit Raute 3 markiert habe, ist komplett unrelatiert. Zeile 11 ist die eigentliche Magie. Wie gesagt, dieser Einzeiler, wie ich eben sagte, model.encode. Normalized Embeddings sollte man vielleicht kurz mal im Kopf behalten, komme ich später noch dazu. Und in Zeilen 13 bis 16 wird einfach nur die Ähnlichkeit dieser Sätze ausgegeben. Die Ausgabe davon sieht man da drunter. Und wie man sieht, die größte Ähnlichkeit von Sätzen sind die ersten beiden. Also genau, in der linken Spalte ist der erste Satz, in der mittleren Spalte ist der zweite Satz und rechts ist die Ähnlichkeit. Man sieht also, ähnlich wie man es erwartet, die größte Ähnlichkeit haben die ersten beiden Sätze, die beide um Verkehr gehen. Die zweitgrößte Ähnlichkeit ist zwischen im Prinzip einer der ersten beiden Sätzen mit "They ordered pizza for lunch". Und die dritte Zeile, die einfach eine mathematische Rechnung ist, hat zu allen anderen Zeilen eigentlich gar keine Ähnlichkeit. Jetzt habe ich gesagt, da wird Mini-LM-L6 runtergeladen. Das ist jetzt zwar bisher einfach so eine Magic Number, aber da gibt es natürlich noch mehr, was man auswählen kann. Und das sind jetzt einfach mal eine Auswahl an Modellen, die ich bisher benutzt habe. Dieser erste Modell, da ist der große Vorteil, es ist sehr klein, also 114 Megabyte hinter RAM, und es ist schnell, 66 Sätze pro Sekunde. Und das ist auch, gilt als eines der schnellsten Modelle. Es geht natürlich noch schneller, ne? Aber dann leidet irgendwann die Qualität. Die nächste Modell, das Tilio Space Multilingual Cased V1, habe ich häufiger benutzt, einfach weil die deutsche Sprache da drin ist. Die unterstützen angeblich 15 Sprachen, auf der Website stehen aber nur diese 13. Also keine Ahnung, was die anderen beiden sind, haben sie wohl selbst nicht rausgefunden. 19 Sätze pro Sekunde auf meinem Rechner. Das hängt ab, ne? Also Speicherbedarf ist wahrscheinlich bei jedem gleich. Kann man sich dann direkt abschätzen, wenn man jetzt im Online-Dienst machen will, wie groß man eine VM mieten muss. Clipfit L14 ist noch interessant. Das ist ein Modell, das Bilder und Texte verarbeiten kann. Das heißt, man kann da die Ähnlichkeit zwischen Bildern und Texten herausfinden. Das wird, also dieses, sagen wir, der hinterstehende Code, aber nicht unbedingt die gleichen Gewichte, werden von Stable Diffusion verwendet. Das ist so ein Bilderzeugungsnetzwerk, wo man dann mit Sätzen beschreibt, was für ein Bild erzeugt werden soll. Auf dieser Website kann man dann noch weitere sich ansehen. Der obere, das ist so ein bisschen mit Anleitung, da findet man eine Textbeschreibung zu jedem Modell, und der untere Link ist eigentlich nur eine Highscore. Ist ein bisschen aktueller, aber dafür ohne, ohne Einleitung sozusagen. Dann wollte ich noch kurz was zeigen. Hier sieht man auf Zeile 11 Normalize Embedding Cache True. Das heißt, die Länge jedes einzelnen Embedding-Vektors ist 1. Ist eine sinnvolle Sache. Also der Nachteil ist natürlich, man verliert eine Dimension. Länge 1 heißt, wie in diesem Beispiel, was ich hier zeige, ein zweidimensionaler Raum wird reduziert auf eine eindimensionale Kreis, auf einen eindimensionalen Kreisrand. Ist aber nicht so tragisch, wenn man 512 Dimensionen hat, weil ob man jetzt 512 Freiheitsgrade oder 511 Freiheitsgrade hat, macht keinen großen Unterschied. Der Vorteil ist aber, jeder Punkt auf dem Kreis bzw. jeder Punkt auf einer hochdimensionalen Sphäre ist gleichberechtigt. Es gibt keine Ecken, wo ein Punkt im Mittel deutlich weiter von allen anderen entfernt ist, als jetzt ein Punkt, der näher am Ursprung liegt. Und S-Band-Ausgaben, also von diesem Algorithmus, sind eh fast normalisiert. Braucht man also ist, man verliert nichts, man gewinnt vergleichbarere Ausgaben. Deswegen, Normalisierung ist allgemein sinnvoll, außer man will noch lineare Operationen ausführen, also zum Beispiel noch eine Ebene extrahieren, dann sollte man das erst ganz am Schluss normalisieren, weil ansonsten eine Ebene, die man in den Daten gefunden hat, gekrümmt wird durch diese Normalisierung. Jetzt, ich gehe mal kurz zurück die Zeilen. So, Zeile 15, da ist Similarity gleich NP-Dot der beiden Sätze. Das heißt, ich vergleiche die Ähnlichkeit der Sätze durch eine Punktmultiplikation. Punktmultiplikation heißt Skalarprodukt, was ich da auf der rechten Seite schreibe. Normalerweise würde man die L2-Norm nehmen, also den euklidischen Abstand. Ist auf Sphären egal. Also wenn man im Prinzip die Kreis sowieso schon auf einer Kreisoberfläche ist, dann kommt man bei beiden Normen, sowohl L2-Norm als auch Skalarprodukt, auf die gleiche auf die gleiche Sortierung. Und L2-Norm ist besser konditioniert für sehr nahe Werte. Also wenn man jetzt zum Beispiel guckt, angenommen, hier ist der Punkt, um den es geht, und man hat daneben einen Punkt, wo man den Abstand bestimmen will, dann hat man bei L2-Norm, hat man in der näheren Umgebung, ist man immer senkrecht drauf. Während man bei Skalarprodukt, wenn man ein Skalarprodukt hat, was oder ein Skalarprodukt bildet zwischen dem Punkt, der sehr nah dran ist und dem da, dann hat man nur sehr geringe Abweichungen, dann sind das irgendwie 99, noch was. Ist aber eigentlich egal, weil bei den Daten, die wir hier verarbeiten, in der Regel die Abweichungen groß sind. Also man wird es nicht hinbekommen, zwei Sätze zu erzeugen, die zu 99% Ähnlichkeit haben. Ja, außer man nimmt einen ganzen Absatz und ändert da vielleicht ein Zeichen oder so. Ja, Skalarprodukt hat eine Rechenoperation weniger pro Dimension. Das ist wahrscheinlich der Grund, weswegen alle in der Literatur das Skalarprodukt benutzen. Damit habe ich dann mal Code gemacht, der Manpages, also diese Linux Manuals, die eine Suchfunktion im Prinzip darauf macht. Ich gehe mal relativ schnell hier durch, weil das Ergebnis eher ernüchternd ist. Also ich habe dann die beiden Sätze mal suchen lassen. Links etwas, was gezielt ist auf XEV. Das war das vierte Ergebnis, das fand ich ganz gut. Weil ich meine, in der Regel ist das Problem ja nicht, dass die gesuchte Seite der erste Treffer ist, sondern in der Regel ist ja das Problem, dass man gar nicht das passende Stichwort findet, unter dem man es sucht, als dass man 10 Ergebnisse in der Liste durchlesen muss. Rechts für das Programm Head hat das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Aber ich muss dann tatsächlich sagen, alle weiteren Programme, die ich dann so gesucht habe, nicht mit einem nicht absolut trivialen Beschreibung, habe ich dann nicht mehr gut gefunden. Lag wahrscheinlich daran, dass einfach nie die komplette Funktionalität von dem Programm in einer Zeile beschrieben wurde, oder in einem Absatz von der Manpage beschrieben wurde. ja, nicht so, also eher so mittelfunktioniert. Aber es gibt Sachen, die besser funktionieren. Und das ist Arithmetik mit Eigenschaften. King minus Man plus Woman gleich Queen ist ein klassisches Beispiel, mit dem Word2Vec motiviert wird, also dieses Embedding von einzelnen Wörtern. Und das Szenario ist so, man transformiert drei einzelne Wörter in diesen Embedding-Raum und rechnet damit rum. Also in dem Fall, King minus Embedding von King minus Embedding von Man plus Embedding von Woman. Und ja, guckt dann, was als Ergebnis rauskommt, was für ein Embedding, und guckt, welches Wort in einem Wörterbuch am nächsten dran ist. Ist das dann wirklich Queen, was man erwarten würde? Und da gibt es Beispiele in der Literatur, wo es nicht so gut geklappt hat. Aber in dem Fall, das war, glaube ich, Mini-LM, L6, hat es ganz gut funktioniert. Also ich habe das komplette Aspel-EN-Wörterbuch genommen. Das sind 126.000 Wörter. Und tatsächlich, wie man links sieht, Queen ist auf dem obersten Eintrag. Groß geschrieben, aber egal. Allerdings direkt dahinter in der linken Spalte folgt King. Und dann denkt man sich, ja, es könnte eventuell ein bisschen knapper Abstand sein. Queen zu King nur so ein Tausendstel. Also, zweite Spalte. Hier nehmen wir einfach mal ein bisschen mehr Man raus und addieren etwas mehr Woman. Dann ist der Abstand von Queen zu King deutlich größer und dazwischen fügen sich neue Wörter ein, wie in dem Fall Royal, also eine geschlechtsneutrale Königlichkeit. Und diese Rechnung funktioniert auch mit anderen Eigenschaften. Also Berlin minus Germany plus France kommt als erstes Paris raus, was auch ja, im Prinzip die Entsprechung ist. Und Summer minus Hot plus Cold ergibt Winter. Also ich finde, das funktioniert erstaunlich gut. Aber was soll man damit? Ne? Das ist ja, also wenn man nicht gerade Semantel programmiert, ist das reine Spielerei. Aber da kann man sich auch eine nützliche Anwendung überlegen. Also angenommen, man betreibt einen Online-Shop und man stellt dann fest, der Benutzer hat eine Eingabe gemacht, die konnte nicht direkt zugeordnet werden. Aber aufgrund des Embeddings, das man natürlich als Online-Shop-Betreiber dann machen muss, kam heraus, das nächste Wort, also das nächste Produkt, was dran ist, ist Stehlampe. Aber eigentlich hat der Benutzer nach etwas gesucht, was größer ist, weniger gemütlich und professioneller. Es könnte zum Beispiel sein, dass der Benutzer nach Lichtmast gesucht hat, aber es ist nur eine Stehlampe im Angebot. Und so, dass es der Vorteil ist, wenn man jetzt als Webshop-Betreiber die ganzen die schlechten Treffer, wo halt noch etwas gesucht wurde, was nicht im Angebot ist. Wenn man das händisch analysiert, ist es unmöglich. Wenn man 100 Kategorien sich geschaffen hat, spätestens dann verliert man den Überblick, wonach die Leute suchen und ob man das schon mal so ähnlich hatte bei der Suche. Aber der Vorteil ist, diese Eigenschaftsfaktoren hier, größer, gemütlicher, professioneller, da kann man Statistik drüber bilden. Das kann man automatisiert auswerten. Und damit möchte ich euch durch die nächsten eher theoretischen Folien tragen. Kommen wir am Ende nochmal zu. Matrixmultiplikation wird meiner Ansicht nach in der Hälfte der wird meistens nicht schön dargestellt. Wenn man Matrixmultiplikation machen will, sollte man sie so aufschreiben. Links die linke Matrix, oben die rechte Matrix. Nämlich dann sieht man, dass immer für jedes Element die Zeile der linke und die Spalte der rechten Matrix elementweise miteinander multipliziert werden, aufsummiert werden und dann das Ergebnis ergeben. Jetzt könnte man hier sagen, die Matrix B, das sind die Daten und die Matrix A ist die Transformation. Aber diese Bedeutung lässt sich auch komplett umkehren. Man kann diese ganze Multiplikation einfach an der Diagonalen spiegeln und dann kommt im Prinzip auch im Ergebnis die Spiegelung raus. Das nennt man Transposition, also die Transposition von B mal die Transposition von A ist die Transposition von C. Dann gibt es bei Matrizen zwei wichtige Spezialfälle. Das ist eine Diagonalmatrix. Das ist einfach eine Matrix, wo nur auf die diagonalen Einträge sind, ist eine einfache Skalierung. Also, zu den Farben wollte ich sagen, dass diese Farben, die ich hier verwende, das hat jetzt nichts, das hebt nicht die Bedeutung hervor, dieses Zelle, sondern es ist einfach die Widerstandsfarbkodierung von, also auf betrachteten Widerständen. Das ist einfach, um die Zahlen so ein bisschen hervorzuheben. Also die, es wird einfach nur die Einträge skaliert von dem Eingabevektor und um das rückgängig zu machen, muss man einfach nur die Kehrwerte auf der Diagonalen bilden und kriegt dann wieder den ursprünglichen Vektor raus. Der andere wichtige Spezialfall sind orthogonale Matrizen. Die haben die Eigenschaft, dass jede Spalte senkrecht auf jede anderen Spalte ist, jede Zeile senkrecht auf jede anderen Zeile und alle Spalten und Zeilen die Länge 1 haben. Das entspricht dann einer Drehung oder Spiegelung in dem Vektorraum. Und orthogonale Matrizen invertiert man, indem man sie transponiert. Das heißt, entlang der Diagonalen die Matrix spiegelt. Und egal, also diagonale Matrizen sind längenerhaltend. Ich habe hier einen Vektor reingegeben, der die Länge 1 hat und der wird auch nach der Multiplikation die Länge 1 behalten. Jetzt zum wichtigen zentralen Element der Singulärwertzerlegung. Das ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser der Datenanalyse. Es ist sehr universell. Es gibt in der Regel eine schnellere Methode. Also Singulärwertzerlegung kann man überall mal draufwerfen, gucken, ob es funktioniert. Und meistens gibt es irgendwie eine Methode, die ein bisschen schneller ist, aber das ist egal. Wir versuchen ja hier nicht, wir sind ja nicht beim Kampfrechnen. Und wenn ihr wirklich den Fall habt, dass eine Rechnung minutenlang dauert mit Singulärwertzerlegung, dann könnt ihr, während die läuft, euch Gedanken machen, wie es schneller geht. Hatte ich bisher noch nie. Singulärwertzerlegung ist lässt sich auf jede Matrix anwenden, das heißt, jede Matrix lässt sich darstellen als Multiplikation einer orthogonalen Matrix, einer diagonalen Matrix und einer weiteren orthogonalen Matrix. Letzte Zeile hier auf der Folie ist die Schreibweise in NumPy mit NumPy API. So, jetzt einfach mal auf ein Beispiel angewendet. Hier die Matrix A, die ersten beiden Zeilen sind linear unabhängig voneinander, die dritte Zeile ist 0 und die vierte Zeile ist die Linearkombination der ersten beiden Zeilen. Das ergibt diese Singulärwertzerlegung. Wie man sofort sieht, an der Matrix Sigma nur zwei Einträge auf der Diagonalen. Das heißt, die Singulärwertzerlegung hat direkt festgestellt, dass es nur zwei unabhängige Zeilen gibt. Das heißt aber auch, weil die letzten beiden Zeilen von Sigma und die letzte Spalte von Sigma 0 ist, ist auch die letzte Zeile von V Stern und die letzten Spalten von U unwichtig. Die werden eh mit 0 multipliziert. Und das heißt, man kann die Matrizen reduzieren auf den oberen linken Bereich. Jetzt kann man da noch nicht direkt erkennen, was das mit A zu tun hat, aber wenn man mal Sigma-Schlange und V-Schlange-Stern miteinander multipliziert, dann hat man schon eine Matrix, die sehr ähnlich aussieht wie die von A und das im Endeffekt sieht man auch dann den letzten Schritt. Letzten Schritt würde man sagen, okay, man sieht schon hier, die Einträge an U-Schlange sind beide gleich, ergibt Sinn, denn diese beiden Einträge müssen hinterher multipliziert, addiert 0 ergeben. Also plausibel. Ja, was kann man da also mit Texten machen, mit Singulärwertzerlegung? Ich habe hier mal ein Beispiel genommen. Das ist im Prinzip zwei Artikel aus Tagesschau. Findet man, wenn man einfach nach diesen Sätzen sucht, die ich hier auf den Folien habe. Und diese Artikel von tagesschau.de habe ich satzweise in das Embedding reingeworfen. Also jeden Satz einzeln transformiert, kein Tagging, keine Zuordnung zu irgendwelchen Artikeln. Und dann daraus eine Singularwertzerlegung gemacht. Die in dem Fall, wenn man im Prinzip Zeile für Zeile in der Matrix als Embedding darstellt, gibt sich dann in der Matrix V-Stern die Bedeutungsachsen im Ursprungstext. Das heißt, V-Stern enthält die einzelnen Bedeutungsrichtungen, also Bedeutungsausprägungen, die man im Ursprungstext hat. Sigma zeigt an, wie oft diese einzelnen Bedeutungen im ursprünglichen Text vorkommen. Und U mal Sigma gibt für jeden Eingangssatz an, wie sehr in dem die Bedeutung vorhanden ist, die durch V-Stern repräsentiert wird. In diesem Beispiel ist es so, dass bei den Bedeutungsachsen von V, gerade auf den Dimensionen V0 und V1, das sind, ich glaube, die Zeilen von V. Ja. Müssten Zeilen von V sein. Ansonsten einfach im Code gucken, den ich da auch geladen habe. Also man sieht die Zeilen V0 und V1. Die scheinen wohl die Assange und Fischstäbchen zu trennen. Also warum habe ich Assange und Fischstäbchen genommen? Naja, weil Julian Assange und die Fischstäbchenproduktion relativ wenig miteinander zu tun haben und deswegen auch davon auszugehen ist, dass die unabhängig sind in diesem Vektorraum. Und genau das Gleiche sieht man auch nach der Transformation. Der Ursprung ist verschoben, einfach weil, weil der Mittelwert abgezogen ist. Aber man sieht hier, man könnte präzise sagen, hier ist der Ursprung und hierüber ist die Fischstäbchen-Richtung und hierüber ist die Julian Assange-Richtung. Also jeder Punkt in diesem Diagramm entspricht einem Satz, der transformiert wurde. Man sieht aber auch anschließend, Dimension V2 ist relativ aussagslos. Wenn man sich also das anguckt, diese ersten beiden Dimensionen, könnte man schon sagen, man hat hier zwei Vektoren, die in diese Richtung zeigen und diese Richtung, die schon ziemlich senkrecht aufeinander stehen. Und hier oben ist der Ursprung der Bedeutungslosigkeit. Und wenn man sich anguckt, welche Sätze das sind, wie hier zum Beispiel Satz 6, das Problem ist nicht besonders komplex. Ja, also das kann jedes Thema gewesen sein. Oder Satz 7, doch danach sieht es im Moment nicht aus. Ich glaube, das ist ein Satz, den kann man an jeder Stelle in Artikel einstreuen und es wird den Artikel kein bisschen verändern. Im Gegensatz dazu hier Satz 1, der Auslieferungsantrag von WikiLeaks-Gründer Assange an die USA stößt auf Kritik. Der ist definitiv Assange und ein Satz mehr Fischstäbchen geht schon gar nicht mehr. Bei dem Iglu-Produzenten stammen die Fischprodukte aus Alaska, Seelachs, hauptsächlich von amerikanischen Fischereien, heißt es von Frozen Fish. Also so viel Fisch in einem Satz, da ist sehr verständlich, dass der am Ende dieses Vektors zugeordnet wird. So, also jetzt haben wir im Prinzip, wir erkennen hier als rot und blaue Pfeile angedeutet, erkennen wir Bedeutungsvektoren, aber die müssten wir manuell extrahieren. Das ist ja blöd. Man will ja in der Regel, dass der Computer einen das für einen macht. Und was man will, ist, man nimmt das Encoding, also SAT ist bei NumPy eine Matrixmultiplikation. Man nimmt das Encoding, macht eine Matrixmultiplikation mit eine Extraktionsmatrix und bekommt danach einen eindeutigen Vektor raus, der sagt, hier an erster Stelle, es geht um Julian Assange, an zweiter Stelle, es geht um Fischstäbchen und an dritter Stelle, es geht um irgendetwas anderes. Und wenn man das dann einfach mit Trainingsdaten sich aufschreibt, kommt man hinterher raus, nach dieser Rechnung, dass man von den Trainings-Embeddings die Pseudo-Inverse bilden muss und die mit den erwarteten Daten multiplizieren muss und dann kriegt man im Prinzip die Matrix, die man gerne hätte, hier als A bezeichnet in der Rechnung. Das sieht in Code so aus, also solve-as-phi.py findet ihr wieder auf der Pretix-Website und dem Vortrag. Ich habe hier oben die Trainingsdaten mit dem, den Eigenschaften, die ich denen zuordnen will, anschließend. Zeile 27 bis 31 wird da einfach nur, werden die separiert und hier noch, hier wird das Embedding berechnet in Zeile 28. Und dann habe ich hier neue Sätze und damit will ich überprüfen, ob das Ganze funktioniert. Dann nehme ich aber nicht die komplette Singulärwertzerlegung von, sondern hier in Zeile 50 bis 52 einen oberen linken Subraum. Einfach weil, wenn man das komplette Embedding nehmen würde, hat man Overfitting. Diese in dem Fall 8 Dimensionen, die rauskommen, die sind ja eine exakte Repräsentation der Eingangsdaten. Und wenn ich dann nur eine kleine falsche Zuordnung gemacht habe, landet man, also Overfitting ist ein Problem. Also habe ich das hier unten mal ausgewertet für reduzierte Anzahl von Dimensionen. Einmal die volle Länge, dann 6 Dimensionen und 3 Dimensionen. Und das funktioniert ganz gut. Hier vorne haben wir den Wert der Ensangigkeit. Hier in der Zeile die Fischigkeit des Satzes und hier den Blabla-Anteil in dem Satz. Und wie man hier sieht, eigentlich jedes Mal bei jedem Satz ist die mit Abstand größte Koordinate ist korrekt zugeordnet. Aber ich finde, mit 6 Dimensionen klappt es nochmal besser als mit 8, weil da der Abstand zu dem zweiten Platz ein bisschen besser ist. So. Es klappt sogar mit 3 Vektoren, darunter geht es natürlich nicht mehr. Also wir wollen ja schließlich 3 Zahlen rausziehen und wenn wir dann im Prinzip nur noch mit einem Vektor multiplizieren würden, wäre einfach wäre da nichts mehr zu unterscheiden. Wenn man seine Eigenschaftsvektoren festlegt, sollte man ein bisschen aufpassen, wie man das macht. Also das sind jetzt im Prinzip, das habe ich nicht alles geprüft, aber so würde ich rangehen auch bei anderen Daten, die ich mappen würde. Also möglichst rund um 0, keine großen Offsets. Wenn man verschiedene Themen auseinanderhalten will, dann eher One-Hot-Encoding, also ein einzelne Koordinate für jedes Thema, statt die irgendwie anzuordnen. Wertebereich komprimieren, das muss man am besten auch alles ausprobieren. Und auch, wenn man hinterher feststellt, dass es nicht so funktioniert, wie ich vorgeschlagen habe, dann macht man einfach was anders. So, letzte Folie mit Kontakt und Verweisen. Die Webseiten will ich nochmal kurz durchgehen. Huggingface.co ist quasi wie das GitHub für Machine Learning. Das ist eine großartige Website. Da kann man sich einfach ansehen, hier, ich habe folgendes Szenario, folgendes Problem. Man kriegt das Modell sofort, man kriegt Beispielanwendungen davor. Man sieht direkt, das gibt es unter folgender Lizenz von folgendem Institut an diesen Daten trainiert und du kannst die direkt runterladen, hast sehr oft dann noch irgendwie so 10 Zeilen Python, mit denen man das direkt ausprobieren kann. Sbear.net ist die Website von dem Code, den ich hier vorgestellt habe, ist relativ statische Website, hat sich seit 2020 nichts mehr getan, aber trotzdem sehr gut als Einstieg. Ist auch mehr für Anfänger geeignet, als was man bei Hugging Face teilweise findet. Massive Text Embedding Benchmark ist so ein Highscore an Text Embeddings. Kann man sich angucken, um zu sehen, was aktuell Marktführer ist, sozusagen. Aber teilweise sind das auch riesige Embeddings. Also die brauchen dann, was weiß ich, 6 GB RAM und so. Ein bisschen unpraktisch. Und dann hier der Pretalks-Link. Solange es die Website noch gibt, findet ihr da den Code, den ich hier vorgestellt habe. So, und damit wäre ich dann erstmal durch.
Herzlichen Dank, dir MRQ, für deine Einführung in das Thema. Und auch die schönen Beispiele, die du mitgebracht hast, die Eigenschaften Assange-Schichtigkeit und Fischstäbchenkeit, werde ich mir in Zukunft merken und schauen, ob es andere Anwendungsfälle gibt, wo ich die verwenden kann. Wir haben eine Frage aus dem Äther für dich, und zwar ist die zu KNN, also künstliche neuronale Netze, wenn ich mir das richtig gemerkt habe.
Ja, genau.
Und zwar hast du eingangs erwähnt, also KNN, künstliche neuronale Netzwerke für alle, die es sich vielleicht auch nicht gemerkt haben. Eingangs hast du erwähnt, dass die Eingabe von einzelnen Buchstaben nicht gut funktioniert. Und die fragende Person würde gerne wissen, ob man gegebenenfalls für eine bessere Verarbeitung ganze Silben verwenden könnte. Gegebenenfalls modelliert nach der Aussprache, damit ähnlich klingende Silben ähnliche Eingaben sind.
Das ist Tokenizing. Also was typischerweise als Eingabe bei künstlichen neuronalen Netzen gemacht wird, ist der erste Schritt, das ist noch außerhalb des Netzwerks, ist Tokenizing. Das heißt, der Text wird zerlegt in Teile. Das ist je nach Sprache dann einzelne, zum Beispiel chinesische Schriftzeichen werden einzeln gemappt. Bei Deutsch sind es meistens mehrere Silben und die werden auf Tokens abgebildet. Silben habe ich nicht gesehen, wäre möglich, ja. Also typischerweise hat man als ersten Schritt, wie gesagt, Tokenizing, danach ein sehr breites, sehr viele Dimensionen, Zehntausender Ebene, wo das danach wieder sehr schnell reduziert wird. Man könnte mit Silben arbeiten, ja, habe ich aber noch nicht gesehen.
Okay, super, vielen Dank. Es sind ja jetzt auch einige Beispiele online in der Beschreibung auf PTAX auch verlinkt. Also wenn ihr da Interesse habt, euch das anzugucken, dann, wie gesagt, seid ihr sehr gerne eingeladen. Und es gibt jetzt keine weiteren Fragen aus dem Äther und wir sind auch ein bisschen über der Zeit aktuell, weswegen mir jetzt nur noch bleibt, mich bei der Technik und den Menschen in der Kamera und natürlich ganz, ganz herzlich bei MRQ zu bedanken und den Signal-Engeln, ohne die diese Veranstaltung so sonst nicht möglich wäre, auch an die ÜbersetzerInnen natürlich.